Meine Damen und Herren, schwärzlich willkommen zur Woche der Schwertschätzung, Teil 2. Das sollte die zweite Folge der Woche der Schwertschätzung sein. Sebastian hat es Ihnen hoffentlich gestern schon erklärt anlässlich des Altbiers. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt quasi eine Woche lang, ja, hier Rabatz mit Schwertern. Mir fällt gerade nicht eine tolle schwertige Überleitung ein. Auf jeden Fall werde ich heute zusammen mit Dom Schott über Hellish Quart sprechen, ein Spiel aus dem Early Access, in dem es um mittelalterliches Fechten geht. Und dann werden wir jetzt feststellen, Achtung, Dom, bist du bereit?
Ja.
Ob es
hieb und stichfest ist.
Ja, und was machen wir? Was machen wir? Wir machen einen Hieb- und Stichtest.
Oh.
Das war eigentlich alles, was ich an Material für diesen Podcast vorbereitet habe, meine Damen und Herren.
Und das war sogar inhaltlich schon falsch, denn hallo, herzlich willkommen da draußen. Es ist nicht mittelalterlich, sondern Hellish Quart, selbst erklärt, spielt im 17. Jahrhundert. Da sind wir schon aus dem Mittelalter raus und bewegen uns in eine Zeit, in der auch schon die ersten Pistolen, Ratschlusspistolen gebraucht werden. Nicht in diesem Spiel, zumindest noch nicht, aber ich wollte es mal korrigieren. Und ich wollte direkt auch das Narrativ an mich reißen. Ich weiß jetzt nicht, was Sebastian gestern schon im Altbier so erzählt hat, aber ich bin ganz stolz. Ich muss das jetzt mal kurz sagen. Ich hatte tatsächlich die Idee zu diesem Wortspiel. Schwertschätzung, ich bin eigentlich nicht so kleinlich, aber das ist 100% mein Humor. Und deswegen bin ich so stolz, dass der direkt angenommen wurde. Ich hatte nämlich schon mit einer Klatsche gerechnet, aber nein, Schwertschätzung hat sich hier durchgesetzt. Ich freue mich total.
Du weißt doch, Tom, ja, das ist wie zwei Donuts in einer Schachtel sozusagen. Du hast vielleicht eine minimal andere Füllung, aber wir sind beide, weiß ich nicht, schlecht für die Gesundheit und haben viele Kalorien.
Ja? Top.
Ja. Ja, also da waren ja offene Scheunentore einzurennen.
Mhm.
Jawohl, genau. Und wir spielen auch ein Spiel, auf das mich der Dom aufmerksam gemacht hat. Also wir saßen irgendwann zusammen. Eigentlich hatte ich einen ganz anderen Vorschlag, den ich nicht erzähle, weil vielleicht machen wir den auch irgendwann nochmal, was so eine Themenwoche angeht. Irgendwann, wenn die Leute nicht mehr nur den Kopf schütteln und sagen, André, aber wie? Und auf jeden Fall, dann kamen wir auf die Woche der Schwertschätzung und dann ging es darum, okay, was für Titel nehmen wir denn? Und Sebastian sagte, hier, Die by the Sword, Altbier, cool, ja, aus die Maus. Und ich habe aber drüber gefaselt, ja, war früher, da gab es ja sowas wie Bushido Blade. Und dann hat der Dom ja auch noch Hellish Quart, über das wir heute sprechen, vorgeschlagen, weil du hast es quasi, ja, da sieht man das Expertentum, du hast sowas in der Hinterhand, sowas kann der Dom aus dem Stegreif.
Ja, das stimmt wirklich. Das ist nämlich so ein Ding, also man kann, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, wenn man sich so durch die Mainstream-Presse liest und so das, was so normalerweise draußen bei den ganz groben Filtern hängen bleibt, da ging das so ein bisschen unter. Es ist auch noch ein Early-Access-Spiel, deswegen hier auch die Viertelstunde. Aber in einer ganz bestimmten Bubble, in der ich mich nämlich auch bewege, wurde dieses Spiel herbeigesehnt, herbeigefiebert, und zwar von der HEMA-Schwertkampf-Bubble. Dazu ganz kurz Erklärung. HEMA steht für Historic European Martial Arts, also historisch europäischer Schwertkampf. Das sind Menschen, die lesen quasi die Fechtbücher aus dem 17., 18. Jahrhundert und versuchen das dann selber in Schwertkämpfe zu übersetzen. Also so eine Mischung aus Rollenspiel, aber auch tatsächlich Kampfsport. Da gibt's auch Turniere und all das. Und da gibt's eine riesengroße, also auch mit teilweise millionengroßen Kanälen, YouTube-Community drum. Zwei der populärsten. Direkt auch eine Empfehlung an die Menschen da draußen. Skullagrim und Chediversity, irgendwie so. Die beiden jedenfalls. Und die haben dieses Spiel ihrer Community vorgestellt und gesagt, guck mal, das kommt da. Und ich habe das gesehen, vor vielen, vielen Monaten schon. Und habe mir gedacht, mein Gott, genau sowas habe ich Lust. So wie du es auch schon vorgestellt hast, ein Spiel, zwei Menschen mit Spitzenwaffen stehen sich gegenüber. Jeder Hieb könnte tödlich sein. Realismus wird großgeschrieben. Fantastisch.
Wunderbar. Ich habe das mit dem HEMA gegoogelt. Das ist übrigens korrekterweise, muss es ja historische europäische Kampfkunst heißen. Das bezieht sich nicht nur auf Schwerter. Es gibt den gleichen Scheiß in Bubbles, in denen ich häufiger unterwegs bin, nämlich im unbewaffneten Kampf.
Oh.
Wir erinnern uns, in Boxen gibt's sowas wie die Queensberry Rules zum Beispiel von, ich glaube, der oder dem Marquess of Queensberry, bin mir nicht ganz sicher, und sowas. Die sind nicht so alt, die sind aus 1800, schlag mich tot. Und das sind sei mal, ganz alte, ursprüngliche Boxregeln für den Boxsport. Und es gibt auch aus früheren Jahrhunderten überlieferte Bücher eben zum unbewaffneten Kampf, wo es dann auch darum geht, ne, so hier, da ist, so ist der Stand des Kämpfers, ja, und wie mal, welche Schläge und wie und wo. Und auch die haben diese typisch historischen Illustrationen. Ich vermute, dass es das auch sogar noch weiter zurückreichend vielleicht aus dem japanischen Raum, also aus dem asiatischen Raum insgesamt gibt. Aber da bin ich nicht so drin.
Ich glaube übrigens, die Menschen da draußen, die sich jetzt nicht unbedingt für He-Man interessieren, könnten trotzdem schon Kontakt mit dieser Welt gehabt haben. Denn genau diese Menschen werden gerne mal vor die Kamera von ganz großen Kanälen wie Vox, also nicht deutsche Vox, sondern amerikanische Vox oder so gestellt, um dann sich zum Beispiel aus The Witcher, aus der Netflix-Serie Schwertkämpfer anzugucken und dann zu sagen, guck mal, so realistisch oder nicht realistisch ist das. Das sind so die Momente, glaube ich, wo ein ganz großes Publikum auch mit diesen He-Man-Profis zu tun haben.
Ja, ich weiß nicht, ob das jemand ist, der in der Szene bekannt ist, aber ich vermute sehr stark, ja, ich bin bei der Recherche auf einen Mann namens Richard Marston gestoßen.
Ja.
Sagt dir das was?
Ja.
Ja. Okay. Ja. Der Mann hat offensichtlich sogar ein Buch über den, über polnische Säbel geschrieben. Und weißt du, wie ich auf ihn gestoßen bin, Tom?
Du hast einen Punkt in deinem Leben erreicht, wo du gesagt hast, und jetzt lerne ich polnischen Säbelkampf.
Das ist korrekt. Aber für diesen Podcast relevant, ja, ist es ein ganz anderer Punkt. Ich habe mich gefragt, Hellish Court, was soll denn das überhaupt sein? Was bedeutet das? Hast du dich das auch gefragt, Dom? Weißt du, was es ist?
Du, ich habe ganz doll gehofft, dass du mich nicht fragst. Ich habe nämlich wirklich, ohne Witz, eben als wir zusammen telefoniert haben, als du anmoderiert hast, fiel mir ein, ich habe gar nicht nachgeguckt, was ein Quart eigentlich ist und habe dann bei Google es reingejagt, aber in den ersten 3 Sekunden nichts gefunden, was mir weiterhalf. Also, klär uns auf.
So, jetzt geht's nämlich los. Jetzt kommt das zweite Highlight dieses Podcasts nach meinem wunderbaren Hieb- und Stichtest. Ja, jetzt geht's endlich um abgetrennte Penisse. Nämlich, also, die Quart ist offensichtlich, es gibt auch da eine historische Schematisierung von Fechtbewegungen. Und die vierte, ne, Quart, das ist sagt mir jetzt hier in diesem Falle Wikipedia, ein von rechts auf die Brustmitte des Gegners geführter Hieb. So, und die Hellish Quart wiederum ist eine besonders spektakuläre Variante. Und ich habe jetzt gegoogelt und dieser Mensch, Richard Marston, der hat ein Video auf YouTube. Und da gibt er ein Seminar, auch noch in Polen. Und erklärt eben diese Hellish Quart, ja, die schreckliche Vierte sozusagen. Und der schreibt es sogar deutschen Fechtern zu, ursprünglich. Obwohl ich meine, es gibt in dem Spiel gibt's einen Modus, wo man so historische Trivia-Fakten serviert bekommt. Mhm. Und ich glaube, dort wird es eher nämlich dem polnischen Fechten zugeschrieben. Vielleicht ist es umstritten, ja. Vielleicht gibt es da Begehrlichkeiten, vielleicht müssen sich Polen und Deutschland noch irgendwie verständigen, wer diese spektakuläre Bewegung für sich beanspruchen kann. Auf jeden Fall, es geht darum, dass so wie es demonstriert wird in dem Video, wird quasi erstmal ein Schlag auf das gegnerische Schwert ausgeführt, damit das so ein bisschen aus dem Weg ist. Und dann fuchtelst du quasi jetzt um das Schwert des Gegners herum. Und normalerweise wird das begleitet damit, dass du eben von unten nach oben gegen den Arm des Gegners schlägst. Das ist dann wohl das Normale, was man macht. Und bei die höllische Variante, die Hellish Quart, ist es stattdessen am jetzt Gegner vorbei einen Ausweichschritt nach vorne zu machen und dann das Schwert, das ja zum Schneiden ist, also scharf quasi am Bereich unterhalb der Gürtellinie entlang zu ziehen, während du am Gegner quasi vorbeigehst. Und die heißt so der Legende nach, weil du damit Geschlechtsteile abtrennst.
Ach, guck mal, das ist spannend, das ist spektakulär, das klingt cool und führt ganz viele Fans von He-Man zu der Frage, warum adaptiert Hollywood nicht mehr dieser Kampftechniken für ihre, seine Filme, wie auch immer, was gerade das Korrekte ist, Grammatik gerade schwer. Es gibt auch auf YouTube hier auch noch am Rande nochmal die Empfehlung, Mensch, das lohnt sich ja total für die Menschen. Es gibt auch Schwertkämpfe, inszenierte Schwertkämpfe, gefilmt wie kleine Actionfilme, die nur nach diesem Prinzip gedreht wurden. Die beiden Kämpfer sind He-Man-Profis und dürfen nur Techniken anwenden, die wirklich von He-Man stammen, um zu beweisen, das sind quasi so Case Studies, um zu beweisen, so können auch Kämpfe aussehen. Die sehen immer noch cool aus, aber basieren auf historischen Techniken.
Es gibt ja immer wieder Filme, die sich historische Berater holen, auch genau für sowas. Es gibt ja sogar einige Leute, die dann in genau diesen, hey, Schwertkampfexperte bewertet 17 Schwertkampfszenen aus Filmen, Videos auftauchen, die selber bei Hollywood-Produktionen mit dabei waren als Berater.
Ja.
Offensichtlich, dass, also es liegt nicht daran, dass das Wissen dort nicht zur Verfügung steht, sondern es sind offensichtlich ästhetische Entscheidungen.
Sowieso, ja. Wobei, ich muss sagen, also auch hier zum einen als Vorzeigebeispiel gibt es den Film The Duelists aus dem Jahr 1977. Ein fantastischer Film, der außerdem, ich glaube, sogar in unserer Zeitrahmen spielt, 17. Jahrhundert, könnte irgendwie hinhauen. Dort stehen die Duelle im Vordergrund zwischen Degen, glaube ich, vor allem. Also da wird das ganz dolle zelebriert und auch auf eine Art, wie wir es im Spiel sehen. Und meine geliebte Star Wars Episode 1, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen, aber da gibt's auch diesen Hauptverantwortlichen für die Choreografien. Der hat unter anderem auch sich viel auseinandergesetzt in seiner Karriere mit Hima und deswegen sind die Kämpfe auch in Star Wars Episode 1 so geil. Darüber habe ich schon mal referiert in einem anderen Podcast bei euch, mache ich jetzt nicht nochmal, aber da schwingt viel mit zwischen den Zeilen und zwischen den Schwertern.
Mm. The Duelist, Frühwerk von Ridley Scott übrigens.
Ach, ja.
Es gibt noch einen Film, der wurde mir zumindest immer angepriesen als einer, weil er auch historische Militärstrategie anscheinend sehr glaubwürdig abbildet. Und das ist, wie hieß es? Nein, also nicht Troja, sondern das andere Ding, Alexander der Große. Die mit Colin Farrell ist es, glaube ich, ja.
Ja, das ist aber auch der Film, wo sie Alexander den Großen blond gemacht haben, wo schwierige Implikationen da teilweise mit dabei sind. Aber die Militärstrategien, ja, ich glaube, da war ich noch, das habe ich im Kino einmal gesehen, da war ich noch zu jung, um über sowas nachzudenken, glaube ich.
Bin ja ich habe den auch nur ein einziges Mal gesehen, fand ihn okay. Der war auch, war von Oliver Stone oder so, ne?
Ja.
War von irgendjemandem Bekanntem. Aber ansonsten, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der immer wieder mal aufploppt, wenn es darum geht, wer hat sich denn hier mal wirklich Mühe gegeben und wer nicht.
Ja.
Nun denn. Ja. Kleine Tangente, ja, die wahrscheinlich jetzt schon die Viertelstunde gefüllt hat, meine Damen und Herren.
So das war's. Das war Helles Quote.
Wenn wir jetzt hier hart auf die Zeitbegrenzung achten würden. Ja, das ist ein Fechtkampfspiel und das war's. Tschö. Genau, so, also wir sprechen jetzt mal über Hellish Quad. Übrigens auch wieder ganz interessant, das Ding ist, haben wir schon gesagt, das ist im Early Access und da wird es noch eine ganze Weile bleiben. Das ist eine Winz-Entwicklung von einem Studio namens Kobold, ne? Also ich vermute einfach die polnische Schreibweise von Kobold, so sieht auch das Logo aus. Und das ist wieder eines dieser Spiele, wo ein Einzelkämpfer zumindest im Mittelpunkt steht, nämlich ein Mensch namens Jakub Kisil, der vorher wohl bei People Can Fly gearbeitet hat und auch bei Witcher 3 mitgearbeitet hat und insbesondere die Kampfbewegungen von Geralt schon mit dort entwickelt hat. Und der hat jetzt, sag ich mal, unter Unterstützung von Freunden, Familie und aber auch einigen Externen angefangen, dieses Spiel Hellish Quad zu entwickeln und sagt von sich aus, das wird wahrscheinlich noch ungefähr 2 Jahre im Early Access bleiben, bis es denn dann tatsächlich fertig ist. Also das ist eines von diesen Start-up-Early-Access-Spielen, wo man so ein bisschen auch in die Zukunft investiert. Das sieht man dem auch an. Also sowohl vom Design von Menüs, als auch, wenn man es dann tatsächlich spielt. Es sieht schon ganz hübsch aus. Es hat durchaus seine Stärken. Aber man merkt sehr schnell, dass das sehr unfertig ist. Das sei mal vorausgeschickt. Das ist so ein Spiel, so sahen Preview-Versionen aus, ungefähr so in der, weiß ich nicht, im Jahr 2000 bis ins Jahr 2007 ungefähr.
Mhm. Ja, also man bekommt wirklich das Gefühl, man läuft auf eine Baustelle, wo schon der Rohbau und auch einige der Räume auch schon mit Kabeln versehen sind und steht, aber man sieht auch gleichzeitig noch, da fehlt noch eine ganze Menge. Man kann auch direkt vom Hauptmenü aus eine Roadmap anwählen, die auch aktuell gehalten wird. Da sieht man schon auch Punkte aufgelistet, wo man schon weiß, okay, das wird noch lange dauern. Also um Nummer eins herauszugreifen, aktuell die Kämpfer, die es im Spiel gibt, die greifen alle auf einhändige Nahkampfwaffen zurück, also Säbel, Florett, Degen und sowas. Aber sie wollen tatsächlich auch Offhand-Weapons noch mit reinbringen, also unterstützende Waffen, die wie kleine Dolche oder sowas und auch Schilde, was, glaube ich, ein ganz neues Kampfsystem mit ins Spiel bringen wird. Und ich glaube, das sind wirklich so Sachen, die planen sie für die Weitere weitere Zukunft, fernere Zukunft ein. Noch kurz ein Wort zu dem Jakob, auch um das noch ein bisschen besser einschätzen zu können für die Menschen da draußen. Der hat eine ganze Reihe von Entwicklervideos auf YouTube schon veröffentlicht und da wird ganz, ganz schnell, ganz, ganz deutlich, der ist auch riesiger Fan von diesem HiMa, von dieser HiMa-Tradition, von dieser HiMa-Community. Der hat teilweise auch mit Museen und Archiven zusammengearbeitet, um die Kostüme der Kämpferinnen und Kämpfer im Spiel nachzubilden mit Fotogrammetrie, also mit einem Verfahren, das dafür sorgen soll, ohne viel Verlust Realfotografien in ein Spiel zu übertragen. Am Ende ist es, glaube ich, trotzdem immer noch ein Spiel, was eine Balance schaffen muss zwischen Spiel und historischer Wirklichkeit. Aber ich finde, man sieht schon ganz schön, der geht schon von dieser Richtung ran, auch wenn wir uns die Schwertkampftechniken im Spiel angucken. Wie war es denn und wie kriege ich das ins Spiel, ohne zu viel davon wegzunehmen? Das ist ja auch so ein bisschen der unique selling point von Hellish Quad.
Ja, es setzt auf diese Welle von Spielen, die einen hohen Glaubwürdigkeitsanspruch erstmal voranstellen. Und sobald du so in die Arena trittst, dann wirst du daran natürlich auch gemessen. Wir werden vielleicht, unser Plan ist es ja, dass wir das Ganze abschließen mit einem großen feierlichen Podcast zum Wochenende.
Ein Schwertcast.
Ja, also, genau. Und dann hat Sebastian schon angedroht, er will auch mal über das Kickstarter-Projekt Clang sprechen, das mal mit ähnlichen Versprechen gestartet und dann aber auch wieder im Sumpfe versunken ist. Man hat dadurch automatisch dann aber auch eine Kern-Community, die da sehr genau drauf schaut und die Lupe rausholt, ja, und auch mal mit dem feinen Kamm durchgeht. Vielleicht noch mal jetzt hier für die Leute, die mit der Mikro-Zusammenfassung, ich habe was wie Bushido Blade gesucht und gefunden, nichts anfangen können. Also Bushido Blade ist ein Spiel aus der PlayStation 1-Ära. Und das hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es ebenfalls bewaffneten Kampf gab und eben mit einer, sage ich mal, realistischen Siegesbedingung, nämlich ein mutmaßlich tödlicher oder auch nur schwer verwundender Treffer bedeutet, das war's. Diese Kampfrunde ist vorbei. So, ansonsten in der Darstellung wie die damals üblichen 3D-Beat'em-up-Spiele, also wie ein Virtua Fighter oder auch ein Tekken oder ähnliches. Nur eben mit dieser Besonderheit. Das heißt, diese Matches laufen häufig so ab, da stehen sich diese beiden Kontrahenten gegenüber, lauern, Angriff tot. Und das war's. Runde vorbei und dann eben, ich weiß nicht, wie das bei Bushido Blade organisiert war, ob es da irgendwie erster mit 3 Siegen war, so wie es hier ist. Auf jeden Fall extrem kurze Einheiten durch diesen Ansatz zu sagen, wenn jemand so getroffen wird mit einem nominell scharfen Schwert, dann war es das nun mal, dann wird dieser Kampf nicht fortgesetzt. Es gibt hier keine Energieleiste oder ähnliches. Und Hellish Quad nimmt jetzt im Grunde genommen dieses Prinzip und überträgt es aber in diesen Historic European Martial Arts Kontext.
Mhm. Und das Ergebnis davon ist immer noch ein sehr ähnliches Spielgefühl, aber nicht das gleiche, denn in Hellish Quad gibt es wesentlich mehr Techtelmechtel mit den Waffen. Also man hat mehrere Berührungspunkte mit dem Schwert, das heißt, man hat, wie im Film auch, gibt es immer wieder Situationen, häufiger, wenn man gegen andere Menschen spielt, dazu kommen wir bestimmt gleich noch, als gegen die KI, aber trotzdem Momente, in denen die Schwerter auf einanderprallen, dadurch irgendwelche Kombos oder Angriffsbewegungen abgebrochen werden und man sich wieder neu überlegen muss, wie versuche ich denn, den Gegner zu erreichen. Das ist auch tatsächlich kein Nebeneffekt des Spiels, sondern so gewollt, denn auch das ist etwas, was das kleine Entwicklerteam ganz stolz sagt. Unsere Waffen haben alle eine eigenständige Physik mit eigenständigen Schwerpunkten der Waffen. Das heißt, wie auch die realen Waffenvorbilder biegen diese Waffen ein bisschen ein. Sie haben verschiedene Kraftpunkte, bei denen man, wenn die beiden Waffen wirklich aneinander geraten, man so ein bisschen schieben kann. Das versucht das Spiel so ein bisschen abzubilden. Das heißt, es gibt ganz oft Momente, wo das Schwert abgefangen wird vom Gegner. Es ist nicht wie bei einem Chivalry 2 zum Beispiel, ein Spiel, das wir noch besprechen werden, in dem man mehr so hackt und man irgendwie immer den Körper trifft, egal ob da jetzt ein Schwert dazwischen ist oder nicht. Hier hat tatsächlich das Schwert mitzusprechen oder die Waffe und das macht es nochmal interessanter und ein bisschen länger in den Runden, aber nicht, also es ist immer noch eine sehr kurze Spielzeit, die einzelnen Runden.
Ja, also es kann sein, dass die Länge der Runden vielleicht mit steigender Kompetenz hochgeht. Ich glaube, der entscheidende Unterschied zu Bushido Blade, das Wichtigste, was sie hinzugefügt haben, ist das automatische Verteidigen der Figuren. Mhm. Wenn deine Figur angegriffen wird mit dem Schwert und sie ist normal auf den Gegner ausgerichtet, der hat also nicht einen Ausfallschritt zur Seite gemacht, um einen besonders günstigen Angriffswinkel herbeizuführen, dann verteidigt sie, pariert sie das von alleine und du musst das nicht selber machen. Jetzt ist es ewig her und in meiner Erinnerung war das bei Bushido Blade nämlich nicht so. Und dadurch bist du als Spieler ein bisschen entlastet. Du musst jetzt nicht auch noch im richtigen Moment irgendeine Blocktaste drücken, um hier eine Parade auszuführen. Das übernimmt das Spiel für dich und du kannst dich konzentrieren auf Distanzmanagement, auf das Ausgleichen von ungünstigen Winkeln. Man kann nämlich eben hier in der dritten Dimension auch in die Tiefe des Raumes oder auch zur Kamera hin eben Ausweichschritte machen, aber eben auch, um sich in Angriffspositionen zu manövrieren. Und wenn du merkst, der Gegner, der geht nach links raus, dann kann er um deine Deckung herumschlagen. Und dann hilft dir dieses automatische Pariersystem nicht mehr. Und dann musst du sehen, dass du entweder dich aus seiner Reichweite herausziehst oder dass du das nachkorrigierst, ebenfalls nach links gehst, um dann hier jetzt wieder euch frontal gegeneinander zu positionieren, wo du damit rechnen kannst, dass du einen Angriff auch abfangen kannst. Das, finde ich, ist mit das Klügste, was das Spiel macht, dass es nicht von dir auch noch verlangt, hier Multitasking zu betreiben und dann sekundengenaue Blockaden durchzuführen, weil ich glaube, das würde sehr, sehr viele Leute total überfordern.
Ja, genau, bin ich ganz bei dir. Obendrauf gibt's noch für jeden Charakter auf Tastendruck tatsächlich die Möglichkeit, einen Griff auszuüben. Das heißt, wenn man sehr nah am Gegner dran ist und der Turtle, so nennt man das in diesen Spielen, das heißt, der verteidigt einfach nur, ohne selber anzugreifen, kann diese Verteidigungshaltung auch aufgebrochen werden, indem man diese Taste drückt und dann ein Griff versucht wird. Auch das kann wieder abgewehrt werden, aber da haben die Entwickler eben dran gedacht, dass es auch noch diese Art von Möglichkeit gibt, so ein Kräftemessen aufzubrechen und wieder ein bisschen dynamischer zu machen. Obendrauf kommen auch noch zwei Sachen. Einer davon hast du schon gesagt, finde ich auch ganz interessant. Es gibt, nochmal um es zu betonen, keinen Lebensbalken. Also es ist wirklich so, ein tödlicher Schlag, der ist dann auch tödlich. Es gibt aber auch Schläge, Hiebe, Stiche, auch je nach Waffe, die nicht tödlich sind. Man sieht dann an der Figur, relativ gut sichtbar nachgezeichnet, die hat gerade einen Schnitt bekommen am Arm, der fängt dann vielleicht auch zu bluten an oder sogar im Gesicht, war aber noch nicht tödlich. Dann weiß man aber auch, also viel Zeit habe ich wohl nicht mehr, viel Puffer, ich muss jetzt mal hier irgendwas leisten. Und zum anderen, und da haben wir, André, noch im Vorfeld gerätselt, es gibt tatsächlich noch sowas wie Stamina, sowas wie Ausdauer. Ich habe es nämlich nochmal drauf angelegt. Da waren wir zumindest, als wir zuletzt drüber gesprochen haben, noch nicht ganz sicher. Es gibt aber tatsächlich eine Art von Ausdauersystem. Auch das ist erstmal unsichtbar, also nicht angezeigt durch irgendwie allzu heftiges Atmen oder sogar einen Balken oder so. Aber wenn man vor allem mit Charakteren, die große, so ein Langschwert oder so mit sich führen, dann kann es sein, dass man nach 2, 3 Kombis, Angriff-Kombis hintereinander, dass die Figur dann innehält und nicht mehr zuschlagen kann oder nur sehr langsam. Also das System kommt auch noch oben drauf.
Ja, genau. Da muss ich bei dem bleiben, weil als wir gerätselt haben, war es ja so, ich habe gesagt, ich habe gelesen, es gibt ein Ausdauersystem, aber nirgendwo ist davon eine Anzeige und ich merke auch nicht viel davon. Und dann habe ich auch, genau wie du jetzt im Nachgang, festgestellt, okay, es gibt es tatsächlich, es wird vor allem relevant, wenn du anfängst, Moves zu spammen. Dann merkst du auch wirklich ein bisschen, wie diese Figur langsamer wird. Es ist aber nicht wahnsinnig ausgeprägt. Das ist so ein Ding, jetzt bin ich mal selber so der kleine HEMA-Fan. Aus meiner Perspektive ist es so, ja, ich als ehemaliger Kampfsportler, Dom, ja, Kondition ist halt ein Mega-Faktor in Kämpfen. Man macht sich keine Vorstellung davon, was für ein brutaler Faktor Kondition in Kämpfen ist. Ja? Der stärkste Mann ist eine Maus, wenn ihm die Puste ausgeht. Und deswegen ist es, ich sehe Ausdauersysteme in solchen Spielen immer deswegen sehr gerne. Die Auswirkung hier ist aber viel zu lasch eigentlich. Ne? Also das ist vor allem, damit eben Move-Spamming unterbunden wird und nicht der Versuch auch eben, dass die Ausdauer tatsächlich als einen Faktor im Kampf ganz richtig zu repräsentieren. Hatte eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass sie da solche Sachen machen, ne? Dass also zum Beispiel alleine so ein Schwert zu halten über einen bestimmten Zeitraum ist nicht einfach. Wenn du dann auch noch die ganze Zeit damit agierst, dann wird irgendwann der Arm schwer, dann geht die Deckung oder das ausgestreckte Schwert vielleicht langsam runter. Solche Geschichten, Schwertangriffe werden nicht mehr nach 2 Minuten mit der gleichen Geschwindigkeit ausgeführt wie in den ersten 2 Minuten und so weiter. Das ist so nicht drin, sondern es ist halt vor allem nur, damit einer nicht jetzt in eine konstante Welle von Angriff auf den Gegner einprasseln lassen kann, ohne dass er dafür irgendwie mal ein bisschen bestraft wird. Aus einer Gameplay-Sicht ist es schon sinnvoll. Aus einer, was wäre Andres Traum von einer idealen Umsetzung von irgendeiner Form von Kampfsportspiel, hätte ich gedacht, sie machen mehr draus. Und ich finde es nach wie vor nicht ideal, dass diese Anzeige nicht da ist, aber in dem Umfang, wie es bislang drin ist, nämlich eben nur in dieser Funktion, endlose Angriffsketten zu vereiteln, da ist es okay, da braucht es das tatsächlich auch nicht dringend.
Mhm. Es ist mir auch bisher, also ich bin da ganz bei dir, es ist mir noch nicht so allzu störend aufgefallen, weil die Kämpfe, zumindest die, die ich bisher gespielt habe, dann meistens eigentlich schon vorbei waren, an dem Punkt, wo ich dann langsam gesagt hätte, na gut, also das mit der Kondition müsste man doch jetzt mal merken. Durch die Kürze der Kämpfe ist mir das nie sonderlich aufgefallen, außer als wir gemeinsam gespielt haben, André, da wurden die Kämpfe tatsächlich dann, also ein bisschen an sich ausgedehnt und da hat man gemerkt, ui, irgendwann wird man doch mal müde, stellt sich heraus, nein. Also das war nochmal ein ganz besonderes Erlebnis, das mit dir zu spielen.
Ja, also wir haben vorher schon spekuliert, dass es wahrscheinlich extrem vom Multiplayer profitieren wird, insbesondere weil einer der Bauteile des Spiels, die noch sehr unfertig sind, ist die KI. Die KI ist völlig überfordert von einem menschlichen Spieler. Die lässt sich wirklich in zu einem erheblichen Teil einfach platt machen. Es gibt verschiedene KI-Settings, die man so ein bisschen einstellen kann, dass die KI besonders aggressiv oder ein bisschen defensiver agieren soll. Das macht keinen Riesenunterschied. Also ich habe, es gibt ja zum Beispiel einen Survival-Mode im Spiel. Da tritt man halt immer wieder gegen neue Gegner an, werden einem zufällig zugelost und dann, ne, entweder du gewinnst, dann geht's weiter, oder du verlierst, dann ist der aktuelle Run vorbei. Und ich glaube, ich habe es dort relativ schnell zu 16 Siegen in Folge geschafft, ne? Das bedeutet 16 Mal gewonnen ohne eine einzige Niederlage. Und das zeigt einfach, wo die KI gerade steht. Also so war das häufig auch in anderen Spielmodi. Es gibt ja einen, der auch deine Siege insgesamt hochzählt und protokolliert. Und da habe ich es mal, glaube ich, bis 50 Matches hochgespielt. Und dann hatte der Computergegner, hatte, glaube ich, 6 Siege zu verzeichnen. So. Also das war ziemlich schlapp. Und dann haben wir gegeneinander gespielt. Und dann merkt man sofort, dass das eine völlig andere Welt ist mit einem menschlichen Gegenspieler. Also insbesondere natürlich, wenn man dabei auch noch quatscht die ganze Zeit. Ja, und nein, geh weg! Ah, ja. Aber das ist wahrscheinlich das, wo das Spiel hinterher seine potenziell größte Wirkung entfalten kann. Allerdings steht da auch ein riesiges Fragezeichen dahinter, weil bislang unterstützt das Spiel einmal nur Game Streaming auf Steam, so haben wir es versucht, sehr suboptimal, weil es bei dem Spiel manchmal auf Sekundenbruchteile ankommt und dann hakelt es halt genau in dem Moment mal mit dem Streaming nicht gut. Und das andere, und da ist offensichtlich auch ihr Vorsatz, das als den zentralen Baustein zu benutzen, ist eine Software namens Parsec. Die gibt's wohl schon eine ganze Weile und die ist gemacht für Spiele, die keinen richtigen Online-Modus haben und die simuliert im Grunde genommen eine LAN-Umgebung über das Internet. Und das ist halt eigentlich auch so eine komische Entscheidung, wo ich mir denke, so, also im Moment muss ich einen externen Client runterladen, muss den ausführen, muss aus dem Spiel da reinwechseln, muss dort gucken, ob jemand auffindbar ist und kann mich dann mit dem verbinden. Und das funktioniert genauso, wie man es erwarten würde, nämlich so gut wie nie, weil einfach keine Sau da ist, weil diese Hürde ist zu groß. Der Plan des Entwicklers offiziell ist es, das Parsec dann später fest in das Spiel zu integrieren. Da bin ich mal gespannt, ob das dann gut funktioniert. Also am liebsten, also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch sowas, was schon bei vielen Spielen im Hintergrund tickert und das ist einfach ein Menüpunkt, wo da steht dann Play Online und du kriegst gar nichts mehr davon mit und das ist dann wie eine Middleware. Ich drück ihnen auf jeden Fall ganz hart die Daumen, weil ansonsten ist es eigentlich nur noch Couch-Koop, ne? Gemeinsam vor einem Gerät, das übrig bleibt. Was schade wäre, weil das Spiel ist wirklich für den Multiplayer gemacht.
Total. Das, man sah das schon, jetzt muss ich es wieder sagen, aber es ist trotzdem so, man sah das schon bei For Honor, das ja als E-Sport-Titel unglaublich abgekackt ist, aber auch aus mehreren Gründen, die nicht unbedingt jetzt erstmal was mit dem Spielprinzip selbst zu tun haben. Aber da sah man schon das Potenzial, weil sowas gab es vorher ja gar nicht so viel, vor allem nicht auf so einer großen Bühne wie bei einer Ubisoft-Bühne, dass es ein Schwertkampfspiel gibt, in dem es auch Spaß macht zuzuschauen, weil man sich das ja so schnell erschließen kann. Das ist ja immer so ein großer Punkt bei E-Sport-Titeln, die dann darüber entscheiden, wie erfolgreich so ein Ding wird, wie gut kann man sich als Zuschauer, Zuschauerin denn erschließen, was da passiert, auch wenn man nicht auf demselben hohen Niveau spielt wie die Menschen da draußen. League of Legends zum Beispiel wird manchmal als das Fußball der MOBAs bezeichnet, ist immer noch nicht einfach für sich genommen, aber zum Beispiel viel einfacher zu folgen, würde ich behaupten, als langjähriger Spieler, als in Dota 2. Und Hellish Quad ist genau das Gleiche. For Honor ist nicht so einfach zu beobachten und zu verfolgen, weil da nochmal viele Dinge passieren und auch viele Einblendungen es gibt und so weiter. Und Hellish Quad ist auf eine Weise sehr roh und sehr einfach. Da kannst du jemanden davor setzen, der versteht sofort, was hier gerade passiert. Es ist einfach nur ein Schwertkampf zwischen zwei Typen oder auch Frauen und Typen. Der Cast ist relativ divers tatsächlich bisher. Und das macht halt Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Parsec für die Hardcore-Community also gar nicht mal so eine große Hürde werden wird, weil die total Bock drauf haben und keine richtigen Alternativen zu dieser Art Spiel haben und die richten halt dann da ihre Turniere ein. Aber ich glaube eben auch, wenn das zu dem Full Release nicht irgendwie komfortabler wird, angenehmer wird und nicht wie jetzt dich mit so einer Bedienungsanleitung im Grunde überrascht, wenn man den Menüpunkt auswählt, wie man jetzt, was man da zu installieren hat und so weiter. Ich glaube, dann könnte das ganz schön doll stolpern und es wäre, wie du auch sagst, finde ich richtig schade, weil so, als so ein gemütliches, so ich spiele mit Freunden so 1, 2, 3, 4 Runden, macht das richtig viel Spaß.
Ja, also ehrlich gesagt, selbst bei der man muss ja davon ausgehen, die Hardcore-Community, das sind diejenigen, die jetzt schon an Bord sind. Das sind selbst dort, ja. Du findest auf diesem Parsec-Client keine Spiele. Ich habe eines selber eröffnet, dann habe ich nach ein paar Minuten einen einzigen Menschen gefunden, der versucht hat, dort dem Spiel beizutreten und dann passierte nichts und er ging wieder. Also, das ist leider, ne? Also, wir haben ja schon gesagt, der Entwickler sagt selber, das wird noch 2 Jahre dauern, bis das einen Full Release bekommt oder so und so weiter und so fort. Und wir wissen, häufig sind solche Schätzungen sogar optimistisch. Das finde ich okay, der geht da sehr fair, finde ich, mit den Leuten um, indem er auch sehr deutlich sagt, wie lange es noch dauern wird. Ich habe halt nur, ne, also ich hoffe, dass sie das noch besser hinkriegen. Weil das ist halt, da spielt hinter der Musik. Es ist auch eine Singleplayer-Kampagne geplant. Für die gibt es ein Teaser-Video, das quasi eine Art Proof of Concept sein soll. So werden später Zwischensequenzen aussehen, wo ich sofort gedacht habe, lass es weg.
Ja.
Das ist die Mühe nicht wert.
Ja, und es ist auch, also da, um vielleicht ganz kurz, also wirklich nur ganz kurz zu umreißen, in 2 Sätzen, damit man sich es kurz vorstellen kann, es gibt wirklich nur diese Cutscene, Proof of Concept, 2 Typen sitzen in einer osteuropäischen Taverne und betrinken sich, der Mann geiert unangenehm einer Bedienung auf den Po und dann kommt jemand rein, auf den Kopfgeld ausgesetzt ist und dann gibt's eine kurze Konfrontation. Das war, also von der Inszenierung schon, naja, weiß ich nicht, so toll ist es nicht, die Animation, alles sowieso schwierig, aber eine Sache war dabei, die fand ich nett und da habe ich direkt wieder gemerkt, ach guck mal, da sitzt jemand am Steuerknüppel, der kennt sich ein bisschen aus mit dem Fach und zwar zeigt einer der Kopfgeldjäger mit der Ratschlusspistole auf sein Opfer und die Begleitung des Opfers denkt schnell nach und richtig und macht mit einem Humpen Bier die Ratschlusspistole und damit auch das Schwarzpulver nass und dann kann er nicht mehr abdrücken und seine Kugel abgeben. Das war ein Detail, das fand ich nett. Da merkt man einfach, da sitzt jemand und weiß ganz genau, mit welchem Material es zu tun hat. Aber für Hellish Quad brauche ich trotzdem keine Kampagne.
Ja, die Szene, das ist auch das eine Ding, wo ich auch gedacht habe, das ist eine ganz nette Idee, wo ich auch gedacht habe, würde jemand wissentlich, ne, wissend um die Anfälligkeit dieses Werkzeuges, diese Pistole jetzt in diesem Moment und auf diese Art überhaupt benutzen, aber das wurscht. Die ganze Sequenz ist Augsburger Puppenkiste. Das, was da erzählt wird, ist nicht interessant. Die Figuren sind entsetzlich, sie sind auch schlecht synchronisiert und so weiter und so fort. Also das ist etwas, das sieht aus, als kann es nur in Zeitverschwendung enden. Ja. Ich verstehe den Wunsch, dass man sagt, diese Figuren, mit denen dort gekämpft wird, das sind ja auch Repräsentanten verschiedener Nationen, so nach dem ganz klassischen Beat'em-up-Kampfspiel-Modell, ne? So wie früher bei Street Fighter, wer sich erinnert, in Street Fighter 2 gab es sogar noch eine Weltkarte und dann reiste man in die verschiedenen Nationen, wo diese einzelnen Kämpfer herkamen, ne? Nach Russland zu Zangief und nach China zu Chun-Li und so weiter. Und das ist hier so ähnlich, ne? Da ist Marie, das ist offensichtlich das französische Mädchen, die mit so einem Rapier kämpft und so weiter und so fort. Und jetzt möchte man, das ist, glaube ich, der Plan, über so eine kleine Kampagne diesen Figuren noch zusätzlich Charakter verleihen. Es gibt eine Figur in dem Spiel, wie heißt er, Jacek oder so? Der Typ, der ein bisschen korpulenter ist und der, wie wir festgestellt haben, super ist, um Gegnern aus der Nähe einen Faustschlag zu versetzen, um sie kurz aus der Balance zu bringen. Auf jeden Fall, der wird in diesem Video auch halt als so der laute Besoffene ein bisschen inszeniert. Und der ist auch im Kämpferauswahlbildschirm der eine, der auf dem Stuhl hockt, anstatt irgendwie stramm in der Gegend rumzustehen und nur darauf zu warten, dass der Spieler ihnen seine Gunst erweist. Deswegen, wie gesagt, ich denke, in diese Richtung wollen sie damit. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut funktioniert. Also dann wäre es besser, gib denen eine kleine Textbox oder sowas, ne? Hier, oder mach es mit ein paar hübschen Standbildern, wie es früher Beat'em'ups ja auch gemacht haben.
Ja.
Der Weg in diese 3D-animierten Cutscenes, also vor allem, wenn ich mir überlege, was das für so ein kleines Entwicklerteam für einen Aufwand bedeuten muss. Hat ja jetzt auch noch einen Autor dafür extra angeheuert. Fällt gerade der Name leider nicht mehr ein. Auch jemand, der Historienromane schon verfasst hat und unter anderem auch für die Hintergrundgeschichte von Earth 2160 verantwortlich war.
Oh, ja.
Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, da ist durchaus da wieder Ambition erkennbar. Und Ambition finde ich ja immer extrem sympathisch. Aber irgendwo kommt der Punkt, wo man auch denkt, jetzt geht's zu weit und hier muss die Vernunft einschreiten.
Ja, also wenn ich die Auswahl habe, und ich glaube, da spreche ich jetzt einfach mal für die gesamte, obwohl, doch, ich sag's einfach mal, die Leute können sich ja bei mir per Mail beschweren, wenn es falsch ist, aber ich sage, ich spreche mal für die komplette Hellish Squad Community, wenn ich sage, wenn ich die Auswahl habe zwischen dem neuen Kampagnenkapitel für Einzelspieler oder dem neuen Kampfsystem mit Schwertern und Schilden, dann nehme ich jederzeit das Schild, bitteschön, und ich glaube, da gibt's sehr vielen Leuten so, die dieses Spiel spielen.
Ja, ich würde dann auch, also ich ja als Vize-Vorsitzender des deutschen HEMA Gamer Clubs, ja, möchte noch hinzufügen, jeder Cent, der in diese Kampagne fließt und hätte in den Multiplayer fließen können, ja, ist ein Fehler. Wenn dieser Multiplayer hinterher nicht geil wird, ja, und man hätte die Kohle stattdessen ausgeben können, damit irgendjemand sagt, alles klar, ich schreibe dir hier einen tollen Netzwerkcode oder was auch immer man bräuchte, ja, dann ist das ein Fehler, weil da muss das Augenmerk hin.
Ja.
Ja.
Dann hau ich auf den Tisch. Aber dann entfessel ich aber die ganze Kraft, die ich hier hab.
Ja, dann geht's aber los. Dann bewegten sich die Massen über die Straßen. Ja? Also, je nach aktuell geltenden Corona-Verordnung, selbstverständlich mit gebührendem Abstand und eventuell Masken, aber
ich dachte, es wäre ein Kommentar auf Körpergewicht gewesen.
Was? Nein.
Die Massen?
Nein.
Den ja. Podcast hatten wir schon. Ja.
Also auf jeden Fall, das Spiel an sich aber ist wirklich schon nett. Also man erkennt, dass wenn das in der Ausführung hinterher alles klappt, dann könnte das richtig cool werden. Und zwar auch in einem großen Spektrum. Also das taugt sowohl als eins dieser Spiele, wo man sagt, ach, das ist mal was ganz anderes, wie kurios. Und dann hat man nach 3 Stunden genug davon. Dafür ist es zumindest aktuell auch noch im idealen Preisbereich. Das kostet irgendwie so 12, 13, 14 Euro. Also ja. Wirklich ganz, also knapp über der Fuck-It-Grenze sozusagen. Kann man einfach mal mitnehmen. Und kriegt dafür erstmal ein völlig anderes Spielgefühl. Weil, und ich finde, was ich super angenehm finde, wenn man sich die Dramaturgie von Kämpfen gerade im Film anschaut, dann gehört dort dazu ja häufig das Belauern. Die typische Dramaturgie auch von irgendwelchen Kampfsportszenen, die umfasst häufig sogar auch Unterbrechungen. Also während des Kampfes, irgendwie gab es gerade eine besonders spektakuläre, mächtige Aktion. Die beiden sind getrennt. Einer rappelt sich auf, der andere grinst überheblich. Und dann ist wieder aber erstmal so dieser Face-Off, das Duell vor dem Saloon angesagt, bevor wieder einer die ersten Angriffe wagt. Und dann geht's um Positionierung, es geht um Distanzen. Da gibt's in den richtig guten Filmen, wie manche Jet Li-Filme oder sowas, wo man sieht, wie dann mit den Füßen noch mal so ein bisschen nach vorne gerutscht wird, weil es um 2 Zentimeter geht bei diesem Angriff und solche Geschichten. Und das fehlt natürlich normalerweise bei Beat'em'ups, die super hektisch sind und bei denen es meistens sehr, sehr schnell zur Sache geht. Und dieses Spiel bietet mir genau diesen Teil der Dramaturgie, der sonst immer fehlt. das Belauern, das Umkreisen und das Gefühl von, ah, nee, mach du doch den ersten Angriff. Ich will ja gar nicht kämpfen.
Und das Ausspielen, obendrauf noch, stimme ich alles zu, und obendrauf noch das Ausspielen unterschiedlicher Schwertkampftechniken. Ich denke mal an den Film Rob Roy, in dem der fantastische Liam Neeson am Ende des Films antritt als, also wer es nicht kennt, Liam Neeson ist in diesem Film ein Highlander, mit der so ein richtig massiges Breitschwert in der Hand hat, einhändig geführt, der tritt im letzten Kampf gegen Cunningham an, Tim Roth, und er ist so, was in diesem Spiel halt Sport die Marie wäre, so ein französischer Degen-Rapier-Fechter, und das sind zwei völlig unterschiedliche Kampfstile, und man sieht, wie der eine Kampfstil auch wegen der Ausbildung des Cunninghams erstmal dem Schotten überlegen ist, es am Ende einen überraschenden Twist gibt. Und dieses Gefühl, was in diesem Kampf vermittelt wird in dem Film, fängt dieses Spiel auch ein. Und das finde ich auch ganz, ganz toll, weil die Kämpfer wirklich auch unterschiedliche Schwertkampfstile haben. Das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Es ist mehr als einfach nur auf vier Tasten drücken und gucken, was passiert. Kann man so spielen, muss man aber nicht, denn für jeden Kämpfer gibt es auch mittlerweile ein langes, langes Moveset an Kombos, die man ausführen kann und üben kann. Also da steckt auch ein gewisses Maß an Komplexität drin, was es zu so einem Vorzeigebeispiel macht, finde ich, von Easy to Learn und Hard to Master.
Ja, sind diese Movesets wirklich schon drin? Ich habe gelesen, doch. Es wäre ein Template, das bei allen gleich eingeblendet wird.
Nee, die sind tatsächlich schon drin. Also das geht, wenn man guckt, da gibt's eine Frau, eine Spanierin, glaube ich, mit einem Langschwert, die operiert von verschiedenen Stances heraus. Es funktioniert auch alles schon, während zum Beispiel die Marie, die mit diese Degenfechterin, die auf einem ganz anderen Moveset basiert und unterschiedliche nach vorne Hechtangriffe und sowas ausführt. Also die sind schon drin und funktioniert auch.
Okay, weil ich hatte mal die Komboliste aufgerufen und dachte dann so, na, weiß nicht, funktioniert nicht so gut. Also für den Kalkstein, mein persönlicher Liebling im Spiel, Kalkstein, der, wie ich gelernt habe, ein Schiavona-Breitschwert führt übrigens. Mhm. Ich hatte das Wort Schiavona noch nie gehört vorher in meinem Leben. Und jetzt weiß ich, dass es offensichtlich ein Breitschwert ist, das in Italien während des 16. und 17. Jahrhunderts populär gewesen ist. Schon was dazugelernt.
Siehst du mal.
Ne? So, Spiele können eben auch Bildung bedeuten, meine Damen und Herren. Und auf jeden Fall habe ich da immer ein bisschen versucht mit diesen Moves, die mir da angezeigt werden, gerade diese Combo-Moves. Und das, weiß ich nicht, vielleicht habe ich mich blöd angestellt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es großartig anders war, als wenn ich sonst diese Tasten einfach nur in Reihenfolge drücke. Wie dem auch sei, das Spiel funktioniert auf der Art super. Es hat auch, das hast du jetzt schon richtig angerissen, eine gewisse Tiefe, wenn man das will. Also, und die kommt, finde ich, von einer Sache, die ich sowieso immer zu schätzen weiß, mochte ich übrigens auch schon bei den frühen Umsetzungen der UFC-Spiele sehr gerne, weil dort Distanzmanagement eine große Rolle spielte. Zusätzlich übrigens auch zu einem teilweise guten Ausdauersystem. Das finde ich immer schön, wenn man so ein bisschen dasteht und sich denkt so, okay, wie ist er jetzt in Reichweite oder ist er jetzt noch nicht in Reichweite? Und umgekehrt bin ich jetzt in Reichweite. Die Marie ist dadurch, finde ich, immer so ein kleiner Angstgegner von mir gewesen, weil die kann diese Ausfallstiche machen. Viele von den anderen Waffen sind nicht unbedingt als Stichwaffen gedacht, auch wenn sie dann trotzdem vielleicht Angriffe haben, bei denen ein Stich ausgeführt wird. Aber das ist nicht der Kern ihres Movesets, während das bei diesem Rapier von Marie ganz gut so ist und die auch damit gerade ihre tödlichsten Angriffe fährt. Und das war immer so ein, nee, lieber weg von dem Mädchen, das gefällt mir alles gar nicht, ich brauche hier ein bisschen mehr Distanz und dann, wenn ich sage, jetzt geht's los, dann mal schnell nach vorne, das ist auch so, diese Ausweichschritte kannst du machen, nach hinten auch zum Beispiel, du bist aber natürlich dann immer verwundbar, ne? Also wenn du diesen schnellen Schritt nach vorne machst oder auch den schnellen Schritt zurück machst, anstatt dich einfach so zurückzuziehen, das ist immer etwas, wo der Gegner auch ein Fenster hat, um erfolgreiche Angriffe zu landen, das finde ich ziemlich gut. Und dann gibt's vor allem noch ein Feature, nämlich dieses Move-Canceling. Du kannst jeden Angriff, den du gestartet hast, mit einer Bewegung nach hinten, kannst du den abbrechen. Und aus dem System heraus sind dann Finten möglich. Und das funktioniert auch ziemlich cool. Dass du halt einfach einen Angriff anfängst, ihn dann cancelst und dann in einen anderen Angriff übergehst. Das ist tatsächlich echt interessant. das ist im Kampf gegen die KI ist es noch nicht so wirkungsvoll, weil die darauf nicht großartig reagiert. Ich habe auch so ein paar Videos auch online gesehen, wo das benutzt wurde und habe gedacht, ach, das ist cool. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert. Weil es, ich meine, das funktioniert erst auf einem fortgeschrittenen Level, weil du musst die Animationen so weit schon studiert haben, dass wenn die Animation ansetzt, du die sofort erkennst und darauf reagierst, damit so eine Finte funktionieren kann. Also außer du hast jetzt einen Angsthasen als Gegner, der bei jeder Bewegung sofort irgendeine Aktion macht, ne? Aber ansonsten ist das schon so eine High-Level-Technik, aber sah auch da vielversprechend aus zumindest.
Ja, ist ein richtig gutes Turnierspiel. Das haben wir jetzt schon mal gesagt, aber man kann es nochmal unterstreichen. Das ist ein Spiel, ich sehe da die E-Sport-Turniere. Ich weiß nicht, ob es jemals dazu kommen wird, aber ich finde, das hat jetzt schon alles in den Hosentaschen, was es dafür brauchen müsste. Jetzt müssen halt nur noch die Hosen ein bisschen schöner werden. Übrigens dazu, apropos schöner, kann man vielleicht auch noch kurz sagen, es gibt rund, ich glaube, sind es 6 Arenen mittlerweile, ein Dutzend etwa, Arenen, in denen man gegeneinander antreten kann. Da sind einige dabei, die wirklich, wirklich schön aussehen. Also wir beide, André und ich, haben uns vor allem verliebt in die beiden Graslandschaften, in die beiden Wiesen, die wirklich wunderschön sind, sehr idyllisch im Hintergrund, hohes Gras, im Hintergrund sieht man vielleicht eine Burgruine, ein Pferd steht rum, Vogel zwitschern. Das passt total zu dieser Stand-off-Situation. Es gibt aber auch zum Beispiel eine Waldhütte, eine Holzhütte, vor der man kämpfen kann. Auch die sieht ganz hübsch aus, auch im Schnee. Dann gibt's aber auch Arenen, wo du sagst, also die sind so aus dem Entwickler-Feedback-Loop rausgegriffen. Das war die Arena, wo sie so angefangen haben, die ersten Motion Captures mal auszuprobieren und die jetzt auch im Spiel gelandet sind, mit einem Boden aus Stein und dann einem durch und durch schwarzen Hintergrund, den man gar nicht richtig identifizieren kann. Ich meine, solange es die schönen Alternativen gibt, cool, aber da gibt's noch mal ein ganz schönes Gefälle, muss ich sagen.
Ja, genau. Es gibt welche, die sehen aus wie so eine Entwicklungstestumgebung. Dann gibt's auch dieses Ding, was so ein bisschen aus wie so ein Weinkellerkerker oder sowas. Das ist auch nicht besonders hübsch. Aber ich sag mal, da sind jetzt schon immerhin so um die 4 durchaus hübsche Umgebungen mit dabei. Und ich meine, am Ende, ja, ne, who cares, selbst wenn es jetzt dabei bliebe, daran wird das Ding hinterher nicht scheitern. Also das, was ich mir vorstellen kann, ist natürlich, das wird immer in einer Nische bleiben, weil die Art Spielerfahrung, die es anbietet, ist einfach dann doch recht speziell. Gerade wenn sich das hinterher im Online-Spiel ein bisschen ausdifferenziert hat, wird es wahrscheinlich für Neueinsteiger entsetzlich frustrierend sein. Kann ich mir gut vorstellen, dass du da reinkommst und halt jedes Mal innerhalb von Sekunden abgeschlachtet wirst und keine Ahnung hast, was auch passiert. Das ist übrigens auch noch ein interessanter Punkt. Dieses Spiel hat einen starken Fokus auf die Physik und das bedeutet aber auch, die Treffer werden, sage ich jetzt mal, physikalisch korrekt registriert. Das heißt, das Spiel guckt, hat diese Schwertbewegung an einer von mir als tödlich neuralgisch verbuchten Stelle getroffen? Und wenn ja, dann kippt jetzt diese Figur tot um. Und dadurch kommt es dann dazu, dass manchmal Aktionen passieren, wo du überhaupt nicht weißt, was überhaupt passiert ist. Das siehst du dann erst im Replay, das nach deinem Ableben gespielt wird, wo du denkst so, ah, okay, der und mein Schwert haben sich getroffen und mein Schwert ist so nach unten weg und seines ist dann daran entlang geglitten und hat dann aber auch meinen Kopf erwischt und daraufhin ist meine Figur tot umgefallen. Und das ist einerseits cool, weil es dem Ganzen eine gewisse Realistik gibt, es ist andererseits aber auch etwas, das es zum Teil ein bisschen unberechenbar macht. Das ist schon wieder etwas, was auch bei E-Sport immer so ein Fragezeichen ergibt, ne? Also wo die Berechenbarkeit und die Kontrollierbarkeit ist ja häufig wichtig bei sowas. Die Kürze dieser einzelnen Game-Sessions, das kann sehr unbefriedigend sein, gerade wenn du es noch nicht gut beherrschst und du gegen jemanden spielst, der sehr viel besser ist. So die allerersten paar Runden gegen die KI zum Beispiel, wo man ja auch noch ein bisschen überhaupt versucht, sich an das Spiel ranzutasten. Da waren Matches dabei, wo ich auch gedacht habe, was ist denn überhaupt passiert? Das ist, was für ein blödes Scheißspiel ist das denn? Ich verstehe das gar nicht. Bin hier reingelaufen, dann macht zip und auf einmal liegt der da tot am Boden. Das kann aber alles nicht wahr sein. Es hat Potenzial für eine gewisses Maß an Irritation und es kann auch sein, dass es dann, wenn man nicht von Anfang an mit dabei war, hinterher schwierig sein wird, gerade in so einen Online-Spieler-Pulk reinzukommen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade wenn ich sehe, wie hemdsärmlich der Multiplayer-Modus jetzt schon behandelt wird und mir vorstelle, wie gut wird hinterher das Matchmaking sein. Ich vermute nicht gut.
Ja, das wäre natürlich der Worst Case. Wenn das nicht funktioniert, das war ja auch ein Problem von For Honor zu Beginn, da hast du halt ganz schnell die Leute wieder draußen, die eigentlich Ambitionen und Interesse mitbringen und die dann diese an diese Frustgrenze kommen und merken, ich spiele gegen jemanden, der all diese Techniken beherrscht, die ich eigentlich auch beherrschen müsste, um dagegen bestehen zu können, dann sind die aber ganz schnell wieder weg. Also das, da habe ich auch schon ein bisschen Angst, dann sage ich doch lieber, bitte nehmt euch die 2 Jahre und noch ein bisschen mehr und macht es dann ordentlich, weil es wäre schade drum. Wie gesagt, momentan Hellish Quad, sowas Vergleichbares, was genau das will mit genau diesen Unique Selling Points aktuell, gibt's halt einfach nicht. Und deswegen wäre es schade drum, wenn dieser Kuchen verbrennt.
Ja, sehe ich auch so. Aber wie gesagt, also ich bin da nicht irre optimistisch. Hätten sie gesagt, hey, wir haben jetzt mal schnell dieses Parsec da genommen, aber das ist nur ein kurzzeitiger Fix, genau, ist einfach nur ein Provisorium. Wir haben da folgende Pläne, dann wäre ich zuversichtlicher. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie planen, jetzt auch irgendeine Art von Elo-System oder so einzuführen, um das dann hinterher überhaupt als Basis zu einem Matchmaking dienen kann und so weiter. Also ich vermute, hinterher wird es so sein, du gehst da in diesen Modus rein und im besten Falle drückst du halt auf Online-Modus und siehst verschiedene Matches und dann trittst du einem bei, hast aber dann wahrscheinlich nicht so eine richtige Übersicht, wer ist das, ne? Und wenn das erstmal ausgesiebt ist nach einer Zeit, also keine Ahnung, manchmal auch schon wenige Wochen nach Release kann es halt sein, dass du nur noch Leute dort vorfindest, die halt richtige Enthusiasten sind, ne? Die dieses Thema eben total interessiert und für die gibt's auch keine großen Alternativen und die spielen aber auch dann 24/7 so gut wie nichts anderes und dann kommst du da als Neuer rein und es ist halt, als ob du heute anfängst, Counter-Strike zu spielen.
Ja, da sehe ich mich auch ein bisschen. 24/7 hänge ich da rum mit meinem Kalkstein und fange die Leute am Eingangstor ab.
Ja. Genau. Ja, also ich würde sagen, das ist es,
ja,
oder?
Ja.
Im Großen und Ganzen. Das ist Hellish Quad. Sehr interessant, sehr, sag jetzt mal, also ne, wie gesagt, Bushido Blade und so, aber jetzt in der aktuellen Spielelandschaft relativ einzigartig. Klar, es gibt sowas wie Nidhogg oder sowas, aber das ist nochmal eine ganz andere Spielerfahrung, finde ich jetzt zumindest.
Total.
Und insofern für jeden, der in dieser Richtung interessiert ist oder der, wie ich, findet, dass das einfach eine ganz eigene Spielart von Dramaturgie ist, die man interessant findet, für den lohnt sich das da reinzuschauen und alle anderen müssen dringend abwarten, was sich daraus entwickelt.
Ja, also dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer, also wirklich, guckt euch noch mal die Kämpfer aus Star Wars Episode 1 ein. Grob unterschätzt, viel Dramaturgie. Ich warte auf die Star Wars Mod für Hellish Quad. Ich weiß, du bist da dagegen, André, aber ich wünsch's mir. Ich wünsch's mir.
Dann lieber Rob Roy. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ja, vielen Dank fürs Zuhören und euch allen noch eine schöne Woche der Schwertschätzung.